Super, sehr gut. Kommt, lasst uns beten, dass wir einfach jetzt wirklich aufnahmefähig sind, dass Gott uns vorbereitet. Ich lade euch ein zum Gebet. Jesus, du siehst, wir sind jetzt hierher gekommen heute Morgen. Es ist unsere Sehnsucht, dich zu erleben, dein Reden zu hören. Siehst, was wir brauchen heute Morgen. Wir wollen uns von dir ansprechen lassen, ansehen lassen, ermutigen lassen. Wirklich ganz neu ausrichten lassen. Ich bitte dich jetzt darum, dass das geschieht. Begegne uns. Wir danken dir dafür, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du ein lebendiger Gott bist. Amen. In meinem Element, Fragezeichen, heißt das Thema. Und ich wollte euch zunächst mal die Frage stellen, wisst ihr eigentlich, dass ihr Gott viel ähnlicher seid, als ihr wisst? Ihr seid Gott viel ähnlicher, als euch bewusst ist. Ich möchte euch aus dem ersten Mosebuch vorlesen, wie Gott uns geschaffen hat. Da steht, Gott sprach, nun wollen wir Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Wir sind also Gott ganz ähnlich. Er hat uns so gemacht, wie er auch ist von seinem Wesen her. Ist euch das bewusst? Dass du lieben kannst. Dass du kreativ sein kannst, dass du Menschen unterstützen kannst, das sind alles Eigenschaften von Gott und er hat dich dazu befähigt. Das ist von ihm. Jetzt könnte ich einen ganzen Gottesdienst nur über das machen, was alles ähnlich ist, wie du, wie Gott bist. Es gibt aber heute einen ganz anderen Punkt, den ich von der Ähnlichkeit, von der Gottesähnlichkeit betonen möchte, nämlich Gott hat dich beziehungsfähig gemacht. Er hat dich geschaffen für Beziehung, denn Gott ist ein Beziehungswesen. Er lebt intensive Beziehungen in sich selbst. Wir denken ja manchmal, Gott ist einsam, gell? Oben über den Wolken, da schwebt er und ist so einsam, macht so sein Ding für sich. Aber wisst ihr, Gott lebt intensive Beziehungen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei Personen der Gottheit haben ganz intensive, liebevolle Beziehungen untereinander. Es ist ganz viel Interaktion, ganz viel Ermutigung, ganz viel Unterstützung. Gott ist ein Gemeinschaftswesen in sich. Und das hat er dir auch ins Herz gegeben. Du bist erst in deinem Element, wenn du in gesunden Beziehungen lebst. Das ist die Botschaft heute. Bist du in deinem Element? Seht ihr, ein Fisch, der muss ins Wasser, dann ist er in seinem Element. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, du bist erst in deinem Element, wenn du dich auf Beziehung einlässt. Dafür bist du geschaffen. So hat Gott dich gedacht. Er hat dich geschaffen zur Beziehung zunächst zu ihm, zu Gott selbst. Das soll eine ganz intensive, die grundlegende, die lebensspendende Beziehung sein. Und aus der heraus erwächst es dann, dass du eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen haben kannst. Auch eine gesunde Beziehung zu dir selbst. Auch eine gute Beziehung zu deiner Umwelt. Gell? Alles das gehört irgendwie zusammen. John Ortberg hat gesagt, unser Bedürfnis nach Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott, der uns erschaffen hat, ist für den menschlichen Geist das, was Nahrung, Sauerstoff und Wasser für den menschlichen Körper ist. Das ist es. Die Frage jetzt als erstes mal, lebst du schon in deinem Element? Lebst du eine wirklich ganz persönliche Beziehung zu deinem Gott, der dich geschaffen hat? Das ist eigentlich deine Bestimmung. Dafür hat dich Gott gedacht. Lebst du eine ganz persönliche Beziehung zu deinem Gott? Und lebst du dann auch die Beziehung, die Gott dir geschenkt hat, in die er dich zum Teil auch hineingeschenkt hat, gestellt hat, zum Beispiel in der Familie? Lebst du da Beziehung? Lebst du Beziehung zu deinen Freunden? Lebst du Beziehung in der Chille? Das ist so elementar wichtig. So hat dich Gott gedacht. Lebst du in deinem Element? So, das, was ich euch jetzt theologisch gerade gesagt habe, das ist noch interessant, das haben Sozialwissenschaftler, Politiker und so weiter, sogar Gesundheitswissenschaftler jetzt mittlerweile auch erkannt, dass das wirklich so ist. Wir sind Beziehungswesen und wir brauchen Beziehung. Seid ihr offen mal für ein paar Sachen, so die Wissenschaft rausgefunden hat? Ja? Soll ich's? Okay. Also zum Beispiel sagen die Wissenschaftler heute, Beziehungen sind entscheidend und lebenswichtig. Und zwar auf drei Ebenen brauchen wir Beziehungen. Das wird euch vielleicht nicht erstaunen. Erste Ebene ist, wir brauchen sehr enge Beziehungen. Das sind die Beziehungen, wo du jederzeit über ganz persönliche Sachen reden kannst, wo du wirklich, wo richtig ganz großes Vertrauen ist, vielleicht beim Partner, bei den Eltern, ganz enge Freunde. Auf der zweiten Ebene brauchen wir sehr enge Beziehungen, also mehr eher enge Beziehungen, nicht sehr enge, aber doch enge, wo man sehr oft Kontakt hat, wo man gemeinsame Interessen verpflegt, wo man gemeinsame Werte hat, gemeinsame Erlebnisse auch hat. Wo Verbindendes einfach da ist. Das kann auch die Familie sein, kann Freunde sein, können Vereine sein. Und es braucht auch, und das wird euch vielleicht noch erstaunen, es braucht auch oberflächliche Beziehungen, so wie man sie auf der Arbeitswelt erlebt. Da sind zwar keine Emotionen groß vorhanden, manchmal sind diese Beziehungen auch von kürzerer Dauer. Und doch geben solche oberflächlichen Beziehungen auch Anerkennung und Beachtung. Deswegen sind auf allen drei Ebenen Beziehungsnetze sehr wichtig für dich. Und solltest du nicht außer Acht lassen. Man sagt weiterhin, Beziehungen sind gesundheitsfördernd. Wir wissen ja schon längst, dass Bewegung gut ist für die Gesundheit. Auch gesunde Ernährung ist sehr wichtig. Aber man sagt jetzt mehr und mehr auch, dass die personalen und sozialen Faktoren auch entscheidend wichtig sind. Also gute Beziehungen. Und deswegen macht man das ja jetzt auch schon so, wenn das Kind im Spital ist, dass man der Mutter oder dem Vater oder beiden ermöglicht, dass sie mit bei dem Kind übernachten dürfen, weil man erkannt hat, wenn eine gute Beziehung da ist und wenn die Mutter bei dem Kind ist, dann heilt das Kind viel schneller. Es wird viel schneller gesund. Das ist so ein wichtiger Faktor. Gute Beziehungen sind also gesundheitsfördernd. Man muss vielleicht auch sagen, genauso können auch schlechte Beziehungen oder gebrochene Beziehungen oder einfach vergiftete Beziehungen auch uns negativ beeinflussen, was die Gesundheit betrifft, muss man hier auch mal noch sagen. Aber gute Beziehungen sind gesund. Jetzt hat man da Experimente gemacht, von denen will ich euch auch erzählen. Das haben die Amis gemacht in den USA. Die machen ja alle möglichen Experimente. Zum Beispiel haben sie eins gemacht. Sie haben 700 Menschen über einen Zeitraum von 9 Jahren einfach mal beobachtet. Und haben eine Erkenntnis gewonnen, oder zwei Erkenntnisse. Sie haben festgestellt, Menschen, die am stärksten isoliert leben, haben eine 3-mal so hohe Sterblichkeitswahrscheinlichkeit wie Menschen, die in intensiven Beziehungen eingebunden sind. Und eine zweite Erkenntnis, Menschen mit ungesunden Lebensgewohnheiten, also ab und zu mal rauchen, nie unbedingt immer das gesündeste Essen, wenig Bewegung und so, die aber trotzdem sozial stark eingebunden sind in gute Beziehungen, leben länger als Menschen, die sich gesund ernähren, insgesamt gesünderen Lebensstil pflegen, aber einsam leben. Also auf den Punkt gebracht heißt das so viel wie lieber mit Freunden auf dem Sofa Chips futtern als allein Brokkoli. Genau. Es gibt noch eine andere Studie noch. Da hat man 300 Freiwillige mit einem Virus infiziert, der so Erkältungssymptome hervorruft. Und hat dabei beobachtet, dass Menschen, die in starken emotionalen Bindungen lebten, in guten Beziehungen lebten, 4-mal schneller und 4-mal besser mit dem Virus fertig wurden als Menschen, die ziemlich isoliert lebten. Das war auch sehr interessant. Also unterm Strich, schon die Wissenschaftler sagen, dass Beziehungen, gute Beziehungen sind sehr gesund, helfen zu einer guten Gesundheit. Sie bestätigen das, was Gott in seinem Wort zu uns sagt. Jetzt habe ich noch ein paar sehr gute Sätze, finde ich. Auch in der Wirtschaft und der Politik haben sich Leute Gedanken gemacht. So in der Zeit, wo ja der Individualismus sehr, sehr stark uns geprägt hat, mahnen sie zur Umkehr. Also ich habe zum Beispiel ein Zitat von Ralf Dahrendorf. Er war mal EU-Kommissar, deutscher Politiker. Der hat gesagt, also eigentlich ist er selber auch ein Individualist und vertritt diese Richtung ganz stark. Aber er sagt selbst, Beziehungen sind die Verbindung, die Gesellschaft zusammenhalten. Nur durch die Erschaffung von beziehungsorientierten Demokratien und Märkten werden wir persönliche Erfüllung finden und eine stabile Weltwirtschaft schaffen. Also er mahnt, wir müssen umkehren. Es muss wieder Beziehung geben, überall in Politik und Wirtschaft. Marion Gräfin von Dönhoff, sie war eine sehr führende deutsche Journalistin, sie ist schon gestorben und sie hat in ihrem allerletzten Artikel Folgendes geschrieben. Beziehungen sind die, wenn wir nicht zu neuen verpflichtenden Beziehungen untereinander kommen, hat diese Gesellschaft keine Zukunft. Das ist ein sehr bedenkenswerter Satz. Und noch ein letztes Zitat von Michael Schlüter, er ist Christ, war früher auch in der Weltbank Mitarbeiter, kennt sich also aus im Business. Er sagt, die ganze Welt besteht aus Beziehungen und die Zerstörung der Beziehung ist das Kernproblem unserer Zeit. Also die Erkenntnis, Beziehungen sind so grundlegend, lebenswichtig, gesundheitsfördernd. Wir sind wirklich für Beziehungen geschaffen. Und gleichzeitig merken wir jetzt auch, die Menschen schreien wieder ganz neu nach Beziehung. Eigentlich spüren wir das in uns, dass wir Beziehung brauchen. Und auf der anderen Seite beobachten wir aber auch, dass wir Beziehung scheuen. Das ist so ein Paradox. Wir wollen es und trauen es uns doch nicht richtig. Habt ihr das auch schon mal beobachtet so? Merke ich so einen Trend. Es hat unterschiedliche Gründe für das, meine ich. Der eine Grund mag vielleicht sein, dass mancher von uns schlechte Erfahrungen gemacht hat, Beziehungskrisen hatte oder zerstörte Beziehungen. Dann ist man zunächst mal sehr zurückhaltend, ob man sich nochmal so drauf einlässt. Das braucht dann Zeit, gell? Man ist verletzt. Auch generell, man traut sich gar nicht mehr so richtig, Beziehungen so aufzunehmen. Man zieht eher die Beziehung auf Distanz vor. Es ist ja interessant, dass viele Menschen heute enorm viele Freunde auf Facebook haben, aber kaum noch wirklich richtig reale Freunde. So. Das ist interessant. Eher auf Distanz, das klappt noch eher. Aber so richtig mal auf die Freundschaft einlassen, fällt uns zunehmend schwer. Ich habe hier von Matthias Hawkes gelesen, der analysiert so ein Stück weit die Zeittrends und er sagt, das kommt eben, weil wir alle Kinder unserer Zeit sind. Und ein Merkmal der Kinder unserer Zeit ist, dass wir uns sehr stark vom Individualismus haben prägen lassen. Und der Individualismus hat den Leitvers, der freien Entfaltung des Einzelnen kommt höchste Bedeutung zu. Also es wird das Ich betont und die Hauptfrage beim Individualismus ist immer, was bringt es mir und warum sollte ich mich jetzt darauf einlassen? Und man fragt doch immer, wie geht es mir dabei? Also es dreht sich alles sehr viel um mich, um mein Befinden und um den Nutzen, den ich daraus ziehe. Und das geht einher auch in einem sehr großen Freiheitsbedürfnis. Und dadurch, dass wir in der westlichen Welt auch jede Menge Cash haben, können wir uns das auch leisten. Da gibt es ja Phänomene, die waren ja vor 100 Jahren völlig undenkbar, dass so viele Leute allein in einer Wohnung leben. Ne? Aber sie ziehen das eher vor, weil sie sagen, da habe ich jetzt mein Umfeld, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, ich kann bis nachts am Computer sitzen, es fragt niemand danach, niemand kontrolliert mich, ich muss mich auch mit niemandem arrangieren, das ist eigentlich ein bequemes Leben. Gell? In manchen Familien war schon vor 20 Jahren das Phänomen, man konnte es sich leisten, anstatt sich zu einigen, welches Programm schauen wir am Abend, hatte jeder in seinem Zimmer, auch die Kinder, einen eigenen Fernseher. Da musste man sich nicht mehr absprechen. Da konnte der eine Fußball gucken und der andere konnte einen Film gucken. Die Mama konnte einen Liebesfilm gucken und so weiter. Konnten wir alle frei. Heute haben alle ihren eigenen Computer, haben auch alle ihr eigenes Programm und leben in ihrer Welt. Das ist so eins der Phänomene. Wir müssen uns nicht mehr auseinandersetzen, keinen gemeinsamen Konsens mehr finden. Gleichzeitig ist aber eben diese Suche nach Gemeinschaft. Ja, wir wollen das ja eigentlich. Wir spüren das ja, dass wir dafür geschaffen sind. Wie der Fisch das spürt, wenn er auf dem Trockenen liegt. Ich muss ins Wasser. Aber wie? Wir schaffen es fast nicht. Ne? Wir suchen die Gemeinschaft, aber Matthias Hawkes sagt jetzt Folgendes. Und wenn ihr das jetzt, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, habe ich mich selber ertappt gefühlt, denn ich ticke ja auch ein Stück weit so. Ich bin ja auch ein Kind meiner Zeit. Sagt, der moderne Mensch lebt Gemeinschaft, aber sehr individualistisch. Das heißt, er sucht zwar die Gemeinschaft, möchte aber nicht von ihr vereinnahmt werden. Er möchte keine verpflichtenden Bindungen eingehen, wo er am Ende dann noch irgendetwas da beitragen muss. Es geht auch in der Gemeinschaft dann wieder ganz stark um mich selber. Ich frage dann wieder, ja, ich möchte gern geliebt werden, anerkannt werden, ich möchte ermutigt werden und so weiter. Es geht auch da wieder sehr stark um mich selber. Wir ziehen den Nutzen aus der Gemeinschaft. Wir fordern auch sehr stark ein, wenn uns irgendetwas fehlt. Können wir sehr klar formulieren. Es muss das mehr sein, es muss mehr das sein. Aber wenn es darum geht, jetzt selber etwas beizutragen, vielleicht doch mal ganz verbindlich sich mit einzubringen, sind wir sehr, sehr zurückhaltend. Da habe ich mich ein Stück ertappt gefühlt. Das ist was wahr, gell? Weil ich immer frage, was bringt es denn mir? Und die negative Seite ist eben dann, dass wir es kaum noch wagen, uns wirklich einzulassen auf andere Menschen. Und deswegen ist eins der großen Kennzeichen unserer Zeit tatsächlich, dass viele Menschen mehr und mehr isoliert leben, in ihrer Welt leben, auch vereinsamen. So, jetzt will ich euch jemanden vorstellen. Andreas, komm mal her. Also Andreas ist kein Individualist. Ich wollte dich jetzt nie vorführen als Individualist, sondern du bist eigentlich ein sehr, sehr sozialer Typ, habe ich festgestellt. Wir haben uns kennengelernt vor, ist das schon ein halbes Jahr her? Ungefähr. Andreas ist vom Typ her eigentlich jemand, der sehr für sich allein gelebt hat. Du hast mir erzählt, bist von der Arbeit gekommen und dann bist du heimgegangen und dann warst du zu Hause und du bist am nächsten Tag wieder zur Arbeit gegangen. Das war so recht einsam, oder? Ja. Und dann habe ich gemerkt, dann kamst du zum Alpha-Life-Kurs. Da gibt es ja dann so die kleinen Gruppen, da war Andreas dann dabei und ich habe von Woche zu Woche beobachtet, Andreas, wie du aufblühst in der Kleingruppe. Das hat dir gefallen, oder? Ja. Jetzt würde ich mal fragen, was hast du da entdeckt in dieser Kleingruppe? Was hat dich da fasziniert?
Also am Alpha Life war einfach mal das Prinzip, es war locker. Es war nicht primär um den Glauben, natürlich auch. Aber
ein Stück höher.
Aber es war einfach die Gemeinschaft, verschiedenste Leute kennenzulernen. Es war auch ein gutes Essen am Abend. Und es war wirklich einfach ein lockerer Umgang mit den Leuten. Und das, auch das Regelmäßige. Man hat sich dann immer wieder getroffen. Und es war schön, wenn man sich trifft. Auch jetzt am Sonntag, wenn man immer wieder gewisse Leute sieht, freut man sich, der ist eben da. Und es ist doch, es bringt einem etwas.
Es ist ja auch einiges gelaufen dann so in der kleinen Gruppe. Ich habe euch sehr oft laut lachen hören und so. Also es war ja wirklich sehr lebendig. Was ist da gelaufen? Was habt ihr gemacht? Was war in der kleinen Gruppe da?
Also wir haben einfach natürlich das Thema abgearbeitet, betreffend das Glauben, das ist so. Die verschiedensten Ansichten darüber und wie man das interpretiert und die Fragen dazu. Und ja, also es ist natürlich auch über das, so verschiedene Leute sind auch verschiedene Ansichten und auch zum Teil auch lustige Fragen gewesen. Mhm. Aber es ist wirklich, es ist ein gutes Team gewesen, doch.
Mhm. Ja. Es hat dir jedenfalls so gut gefallen, dass du jetzt wieder in der kleinen Gruppe bist, gell?
Ja, das ist der Beta, also Basic-Kurs, ja.
Dein Basic-Kurs bist du, genau. Schön. Ja. Andreas, du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Danke. Fantastisch. Ja. Hey, ich wollte euch mal nur ein paar Sachen noch sagen, was du gewinnen kannst, wenn du den Mut findest, dich in verbindliche Beziehungen reinzugeben. Wisst ihr, es ist so, es hat mal jemand gesagt, ich glaube, das war der, wie heißt der Pastor aus den USA, ich habe es vergessen. Der Satz ist mir reingefahren, der sagt, Rick Warren hat es gesagt, der sagt, am Ende wird es nicht mehr darum gehen, würde dich niemand danach fragen, ob du viele Erfolge hattest im Beruf, ob du im Sport erfolgreich warst, ob du viel Cash auf der Bank hast und alles das und ob du immer eine perfekt eingerichtete und geputzte Wohnung hattest, das wird am Schluss keine Rolle spielen. Am Schluss wird es eine Rolle spielen, ob du Beziehung hattest zu Menschen, die dich lieben und die du liebst und ob du eine lebendige Beziehung zu deinem Gott hast. Das wird am Schluss zählen. Fand ich sehr bedenkenswert. Deswegen möchte ich euch Mut machen, gebt euch in Beziehung rein, in Freunde, in der Chille. Und ich möchte euch jetzt ein paar Sachen sagen, was du wirklich davon für einen Gewinn haben kannst, wenn du es machst. Ich müsste jetzt auch wieder 3 Abende Zeit haben oder 3 ganze Tage, denn die Bibel sagt so viele Dinge und wir könnten so viele Dinge erzählen. Ich möchte nur mal 5 herausgreifen. Das erste ist, Gemeinschaft hilft dir aus der ich-bezogenen Isolation. Ich habe immer dafür 1 oder 2 kurze Passagen aus dem Neuen Testament euch dazugegeben. Da sagt hier Paulus an die Korinther, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, freuen sich alle anderen. Paulus vergleicht die Gemeinschaft in einer Kirche mit einem Leib, das, wo jeder sinnvoll ist, wo man zusammengehört, wo man zusammengestellt hat. Und da ist es so, dass da erlebt man sich intensiv in einer kleinen Gruppe, jetzt zum Beispiel im Hauskreis oder Kleingruppe nennen das die jungen Leute. Das hat ja auch der Andreas erlebt, dass in der Gruppe sind plötzlich so viele Originale zusammen. So fantastisch. Also die Rita, ich weiß nicht, ob die jetzt da ist, die hat gelacht, schallend gelacht über alle. Das war fantastisch. Erlebst mal einen Menschen, der so ganz anders ist als du selbst. Das lebt, da wird gelacht, da wird geweint. ich war auch sehr erstaunt, auch bei den Alpha Life Kleingruppen. Wir machen immer ein Referat und dann essen wir und dann haben wir so kleine Gruppen, wo wir dann über das Gehörte reden, wie schnell auch ein Vertrauen wächst, dass man über sehr persönliche Dinge dann plötzlich redet. Da packt einer aus und sagt, du, wir wünschen uns schon so lange Kinder und wir leiden eigentlich drunter, dass wir keine Kinder kriegen können. Und dann hören das alle und sagen, hey, das ist ja wirklich schlimm. Und sie verstehen das und tragen, versetzen sich mal in die Welt des anderen. Und der andere hat sich über etwas gefreut, was ihm heute gelungen ist. Auf der Arbeit erzählt das allen und alle freuen sich mit. Wisst ihr, es lebt. Du nimmst Anteil an dem, was andere erleben. Du kommst mal aus deiner Welt raus und siehst, Mensch, die Welt ist so groß. Die Probleme, die andere haben, sind immer so viel größer als das, was du als schlimm empfindest. Und du kannst das hören, kannst mittragen, kannst mit ermutigen. So fantastisch. Du wirst mal aus deiner Welt rausgerissen. Eine zweite Sache. Gemeinschaft fördert deine geistliche und charakterliche Reife. Da schreibt Paulus an die Epheser Folgendes: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also die Chance, in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe von Menschen, in die du dich verbindlich reingibst, ist, dass du gepusht wirst, dass du gefördert wirst. Du sollst ja nicht so bleiben, wie du bist, sondern Jesus möchte, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Fachwort ist Heiligung, aber das ist nicht so wichtig. Aber in dir liegt so viel Potenzial, einen Charakter zu entwickeln, der Jesus ähnlich ist. So viel Potenzial, dass er in dir sieht, das entwickelst du nicht zu Hause, wenn du vorm Fernseher sitzt. Das wird gehoben in einer Gruppe, wo Menschen mit dir verbindlich zusammenleben. Da leben nämlich echte Menschen ganz nah bei dir. Da wird deine Liebesfähigkeit einfach mal getestet. Da musst du lernen, mit ganz realen Menschen Liebe zu üben. So abstrakt kann man ja gut sagen, ich liebe euch. Ne? Wenn ich mit euch nichts zu tun habe, kann ich jeden lieben. Das ist ganz einfach. Gell? Ihr seid ja weit weg. Aber wenn derjenige mich dann schon besser kennt und dann sagt, hey Thomas, will dich mal auf was aufmerksam machen. Du hast da so eine kleine Macke, ich wollte es dir bloß mal sagen. Ne? Das muss man sich dann damit auseinandersetzen. Oder du merkst dann die Macken des anderen. Das sind ja ganz reale Menschen, die ganz anders ticken als du, vom Charakter anders sind als du. Und da gibt es manchmal so Reibungspunkte, ne? Hey, da können wir lernen, uns anzunehmen, können wir lernen, uns zu tragen, können auch lernen, uns zu korrigieren. Ja? Fantastisch. Und manchmal ist Kritik ja so, ist immer so etwas wie kostenlose Weiterbildung. Deswegen ist Kritik auch gar nicht schlecht. Reale Menschen, wir können lernen, ein weites Herz zu haben. Das müssen wir lernen. Gott hat ein weites Herz. Er möchte dir ein weites Herz schenken. Lernst du nur mit anderen Menschen zusammen. Du sagst, ja komm, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Das vergessen wir jetzt einfach mal. Das passiert halt. Gell? Ein weites Herz. Wir können uns in der kleinen Gruppe auch herausfordern zu Dingen, wo wir uns sonst nie trauen würden. Also die Kleingruppe vom OSDG ist so eine Männergruppe, die haben für sich gesagt, wir wagen jetzt mal was Verrücktes. Wir gehen miteinander auf die Straße und kommen mit Leuten über den Glauben an Jesus ins Gespräch. Dabei haben sie einen Andreas getroffen und ihn eingeladen. Hey, das hätte niemand von denen jetzt einfach mal so gemacht, aber miteinander haben sie gesagt, wir wagen jetzt mal den Schritt, wir ermutigen uns dazu. Hey, wir machen mal was Verrücktes für Jesus. In der Gruppe wirst du gepusht, herausgefordert. Das ist eine Riesenchance. Das Dritte, in der Gemeinschaft wirst du gebraucht und kannst selber auch profitieren. Paulus schreibt an die Korinther und dann an die Römer, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Wir alle sind in Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und hier werden zwei ganz wesentliche Dinge gesagt, nämlich einmal, wir haben ja den Wunsch, wir möchten ja gebraucht werden, wir möchten ja nützlich sein. Das ist ja, wir möchten ja für irgendwas auf dieser Welt sein. Und Paulus sagt, deswegen hat euch Gott in die Gemeinde gestellt und in die Beziehung mit anderen Menschen. Da wirst du gebraucht. Da wirst du gebraucht. Und du kannst das, was Gott dir gegeben hat, auch für andere nützlich machen. Du kannst sie unterstützen, ermutigen. Das erlebt man in der Kleingruppe auf ganz verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, wenn man miteinander einen Bibeltext liest. Wir werden das jetzt intensiv bei Bible Discovery machen. Sage ich dann noch was dazu. Du liest einen Text und du wirst feststellen, jeder aus der Gruppe hat andere Erkenntnisse, entdeckt Sachen. Und wenn er die sagt, geht bei dir selber ein Licht auf und du sagst, hey, so genial, dass der das gesehen hat. Das macht mir jetzt richtig Mut, das hätte ich nie gelesen. Wir können uns ganz praktisch in der kleinen Gruppe unterstützen. Es berührt mich, es gibt Kleingruppen von euch, wenn da einer in der Gruppe zügelt, dann sind alle mit dabei, sagen wir, helfen dir, wir zügeln mit dir und das ist ein Event. Da wird zusammen gegessen und gezügelt und dann wird gefeiert. Das ist so genial. Erlebst was. Es gibt andere Kleingruppen, habe ich schon erlebt, da war jemand im Spital längere Zeit, eine längere Krankheit. Und die Gruppe hat gesagt, weißt du, wir beten intensiv für dich. Und haben sie ihn besucht im Spital, haben ihm Mut gemacht, haben für ihn gebetet. Wisst ihr, das ist das, was da lebt. Wir brauchen einander. Da steckt so viel Ermutigung in einer Gruppe von engen Beziehungen. So viel Ermutigung, so viel an Herzblut. Du kannst profitieren. Das vierte. Gemeinschaft bewahrt dich vor dem Rückfall. Wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt und Gottes Wahrheit nicht mehr erkennt, dann sollt ihr ihn auf den rechten Weg zurückbringen. Ja, und wisst ihr, davon ist niemand von uns gefeit. Das Leben ist manchmal so verrückt. Ich kann für mich selber auch nie die Hand ins Feuer halten. Und es gibt manchmal Momente, wo ich sage, hey Thomas, warum hast du das gemacht? Und es gibt Momente, wo du sehr in Zweifel kommst, wo du in Krisen kommst, wo du manchmal denkst, hey, soll ich überhaupt noch Christ bleiben? Hat das denn überhaupt noch Sinn? Oder Momente, wo du ganz bewusst doch wirklich auf einen Weg kommst, wo alle in der Gruppe sagen, hey, der ist jetzt schräg. Wenn du so weitermachst, wird das ganz schlimm enden. Wisst ihr, und da braucht es Leute, die dich näher kennen, die das beobachten und die dir sagen können, hey, pass auf, die dich mal zur Seite nehmen. Besser ist es noch, ich bin in einer ganz kleinen Gruppe, wo ich einem Freund gestatte, in mein Leben reinzuschauen. Ich sage, ich möchte dir Rechenschaft geben in diesem und diesem und diesem Bereich, wo ich merke, das sind Felder, da bin ich gefährdet. Da könnte ich schnell auf den falschen Weg kommen. Du darfst mich fragen und ich will, dass du für mich betest. Und das machen wir gegenseitig. Es ist ein Schutz. Es ist wie auch Seelsorge, dass ich mal wirklich sagen kann, was in mir wirklich schwierig ist und so weiter. Du brauchst einen Ort, einen Punkt, wo du über das reden kannst. Bei Freunden, bei einer kleinen Gruppe ist das möglich. Und das fünfte, habe ich was Falsches gesagt? Ja? Einfach weitermachen. Das fünfte jetzt. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. So lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann im Johannesevangelium berichtet uns Johannes von einem anderen Zitat von Jesus. Da sagt er, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, natürlich kann jeder von euch, und das soll er ja auch, im privaten Umfeld können wir vieles auch bewegen zum Guten. Schon einfach, weil wir den Unterschied machen. Ne? Aber du kannst viel mehr den Unterschied machen mit einer Gruppe zusammen. Da ist die Kraft viel größer, das Potenzial viel größer, die Begabung viel größer. Und wisst ihr, ich staune, das macht mich jetzt wirklich stolz, dass wir in der Gemeinde hier so viele Dinge schon bewegt haben und bewegen können. Mit Jungschau, wo viele Kinder kommen aus der Region, von Deutschkurs, wo so viele Frauen aus der Region kommen, im Seniorenangeboten, wo so viele Senioren aus der Region kommen. Wir können die Leute beschenken, können sie auf Jesus aufmerksam machen, können sie ermutigen. Ich finde das gewaltig. Und wenn wir so in solchen Beziehungen zusammenleben, das nimmt die Welt wahr. Und an und für sich ist es das, was sich jeder Mensch wünscht. An dieser Liebe, an diesem Zusammenhalt, an diesen liebevollen Beziehungen wird bei Menschen so etwas entstehen wie Sehnsucht. Und sie werden sagen, hey, eigentlich ist das genial, ich möchte das auch. Ich möchte das auch. Und wir können sie einladen dann dazu, in die Beziehung zu Gott, in die Beziehung mit anderen Menschen. Und jetzt habe ich so viel davon gesprochen, wie das in der Kleingruppe so super sein kann. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Wir schauen mal in eine Kleingruppe hinein. Arne hat das Video gemacht, gebt ihm mal einen Applaus, da hat er es super gemacht. Wir werden jetzt miteinander Abendmahl feiern, der Xaver hat schon alles parat gemacht. Ich glaube, hier ist auch noch ein Wagen, könnt ihr schon alles parat machen für das Abendmahl. Und wir wollen das Abendmahl heute in einer anderen Weise feiern, mal zugespitzt auf das, was ich gesagt habe. Denn als Jesus mit seinen Jüngern das erste Mal Abendmahl gefeiert hat, da ging es ihm um mehr als einfach nur zu essen. Sondern das Abendmahl hat eine Botschaft für uns. Wir wollen das Wegen jetzt drüber nachdenken, was ist eigentlich die Botschaft des Abendmahls? Wir wollen heute besonders diesen Aspekt eben von Beziehung mal hervorheben. Da beim Abendmahl hat Jesus gesagt, sollt ihr daran denken, dass ich für euch gestorben bin, für eure Schuld. Warum hat er das gemacht? Wir lesen im 2. Korintherbrief dazu Folgendes. Ich habe es euch aufgeschrieben. Da sagt Paulus, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Es geht am Kreuz darum, dass Jesus sagt, ich bin stellvertretend für deine Schuld gestorben, dass du wissen sollst, ich will dir vergeben. Ich habe dir schon vergeben. Du kannst mit deiner Schuld zu mir kommen und du bekommst von mir den Zuspruch der Vergebung. Und gleichzeitig möchte ich damit deine gestörte Beziehung zu deinem Schöpfer wiederherstellen. Darum geht's, um Versöhnung. Er spricht hier davon Versöhnung. Das ist ein Gott, der kommt auf dich zu und bietet dir Versöhnung an. Er möchte Frieden mit dir schließen. Er bietet dir einen Bund an. Jesus spricht beim Abendmahl, das ist der neue Bund, den Gott jetzt schließt mit dir. Er hält dir die Hand hin und sagt, komm doch. Ich vergebe dir, ich möchte dich in die Arme schließen, ich möchte, dass wir zwei wieder eine Beziehung leben. Wenn du heute Morgen den Eindruck hattest, als ich dich gefragt habe, hast du eine Beziehung zu deinem Schöpfer? Du sagst, eigentlich habe ich keine. Ich habe heute beim Abendmahl, lege ich noch so gelbe Zettel dazu, da steht ein Gebet drauf, das kannst du mal ganz in der Stille für dich beten, nimmst beim Abendmahl mit und sagst deinem Gott einfach, Gott, ich komme jetzt zurück. Ich sehne mich nach dieser Beziehung zu dir. Ich danke, dass du meine Schuld vergeben hast und dass du mich in die Arme schließen möchtest. Und ich komme jetzt, ich will wieder eine Beziehung zu dir. Nimm mich in die Beziehung zu dir. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von einem Vater, dem der Sohn weggelaufen ist, der ganz viel Mist baut und irgendwann reumütig zurückkommt und dann erzählt Jesus, dass dieser Vater diesem Sohn mit weit offenen Armen entgegenläuft. Er war bereit für die Versöhnung, er hat nur gewartet, dass er kommt. Und seht ihr, diese weit geöffneten Arme des Vaters im Gleichnis sind die gleichen Arme, die Jesus am Kreuz ausgebreitet hat, wo er sagt, komm, das habe ich für dich gemacht, du sollst wieder eine Beziehung zu Gott haben. Und da beginnt's. Wenn wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, werden wir auch wieder beziehungsfähig zu guten Beziehungen mit anderen Menschen. Im Epheserbrief sagt es Paulus so und im Galaterbrief zuvor, durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Gottes Kindern geworden, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar in seine Familie. Da gibt uns die Chance, Beziehung ganz neu zu beginnen. Er gibt uns sogar die Chance, eine ganz neue Familie zu haben. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Er stellt uns in sein Volk, in seine Familie. Und Familie ist immer Beziehung. Deswegen lädt er euch ein, komm, lass dich wieder auf Beziehung mit den Geschwistern, mit den Freunden in deiner Kirche ein. Das ist deine Bestimmung. Komm. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, machen wir das so. Wir werden das in der anbetenden Haltung jetzt feiern. Das heißt, Band wird mehrere Anbetungslieder singen. Wir wollen Gott anbeten, dass er sich nach uns sehnt, dass er uns in die Beziehung einlädt, dass er uns will. Und dann kommt ihr nach vorn und nehmt euch Brot, nehmt euch den Traubensaft, geht wieder auf euren Platz und nehmt es zu euch und dankt Gott dafür. Und ich lade euch in dieser Zeit auch ein zum Gebet. Wir haben hier eine Gebetslounge, da sind sehr viele Beter für euch parat, die sagen, könnt dann auch in die Ecke kommen. Wir beten für euch, alles, was euch gerade bewegt, was euch auf dem Herzen liegt. Auch wenn ihr einen Neuanfang mit Gott machen wollt, wir sind parat. Ich möchte jetzt beten und dann wollen wir Abendmahl feiern. Jesus, ich möchte dir dafür die Ehre geben, dass du selber uns in die Beziehung zu dir holst. Du hast Sehnsucht und du willst unsere zerbrochene Beziehung zu dir heilen, auch die zu anderen Menschen. Ich bitte dich, lass uns das jetzt bei diesem Abendmahl auch erleben, dass du uns ganz neu in deine Beziehung hineinholst, dass wir ganz neu deine Liebe und deine Nähe erfahren. Wir danken dir auch dafür, dass wir mit unserer Schuld zu dir kommen können, dass wir sie jetzt unter deinem Kreuz abladen dürfen und dass du uns vergibst. Ich lade euch jetzt ein, in der Stille eure Schuld Gott zu bringen. Im Namen von Jesus Christus möchte ich euch zusprechen, das, was du ausgesprochen hast, das hat Christus am Kreuz getragen, dir ist vergeben. Amen.